Ich erinnere mich noch ziemlich gut daran, als ich als Teenager das Buch von Elizabeth Elliot gelesen habe, Im Schatten des Allmächtigen, und dann noch von jemandem so einen Missionsbericht bekommen habe von Bruce Olson, der in Kolumbien einfach in den Dschungel ging und das Evangelium verkündigt hat und dort die wilden Indianer zum Glauben an Jesus kamen. Da erwuchs in mir dieser Traum, ich möchte Missionar werden. In den Dschungel nach Südamerika gehen, nach Ecuador oder nach Kolumbien und den Indianern das Evangelium, diese beste Botschaft bringen. Das ist doch einfach ein schöner Lebenstraum. Missiologie war auch eines meiner Lieblingsfächer während meines Theologiestudiums. Aber aus diesem Traum ist offensichtlich nichts geworden. Statt in den Dschungel nach Südamerika hat Gott mich nach Fullingen ins Schwabeländle geführt. Eine andere Art von Dschungel. Und jetzt bin ich hier schon seit 21 Jahren, Pastor und nicht Missionar. Und ich habe mein volles Ja dazu. Aber kennt ihr das auch? Dass man einen Traum hat, sich ausmalt, wie das Leben verlaufen könnte. Und dann kommt es erstens anders und zweitens, als man denkt. Das ist übrigens ein Buchtitel. Und mittlerweile auch so ein flotter Spruch geworden. Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Was immer das bedeutet, ihr wisst schon. Es kommt anders, als man denkt. Vielleicht hast du nicht davon geträumt, Missionar oder Missionarin zu werden, aber du hattest auch einen bestimmten Berufstraum oder einen gewissen Lebenstraum, und dieser Traum hat sich nie erfüllt. Alles kam ganz anders. Wie reagieren wir, wenn sich unsere Wünsche nicht erfüllen, wenn unsere Träume zerbrechen, wenn wir glauben, dass dies der Plan Gottes für unser Leben sei und wir ihm vielleicht auch mit unseren bestimmten Gaben, die er uns geschenkt hat, dienen wollen und Gott sagt nein. Was ist unsere Reaktion, unsere Antwort, wenn Gott nein sagt? So etwas zu hören ist hart. Das kann uns ganz schön aus der Bahn werfen. Auch König David musste diese Erfahrung machen. Davon lesen wir in 2. Samuel 7. Deshalb habe ich dieses Kapitel überschrieben. Und wenn Gott Nein sagt, wir sind ja gerade dabei, hier fortlaufend in den Predigten, oder zumindest wenn ich predige, das Leben Davids zu betrachten. Und letzten Sonntag haben wir gehört, wie David das Zeichen der Gegenwart Gottes, die Bundeslade, in einem großen Festzug nach Jerusalem hinaufgebracht hatte. Und damit hatte er eigentlich deutlich gemacht, wer eigentlich der König, der höchste König in Israel ist. Es ist Gott, Jahwe. Gott regiert. Immer wieder hat David diese Wahrheit auch in seinen Liedern, in den Psalmen besungen. Gott ist König. Er ist der Herrscher, der über sein Volk regiert. David wusste also, wer der wahre König ist. Und das, glaube ich, macht ihn auch zu einem Menschen nach dem Herzen Gottes. Die Lade ist also in Jerusalem angekommen, schön in der Stiftshütte platziert. Und David kann einfach aufatmen. Es ist gerade eine ruhige Zeit in seinem Leben. So eine Ruhephase nach all den Jahren der Unsicherheit in der Wildnis, der Flucht, der Gefahr vor Feinden, erlebt David jetzt eine Zeit des Friedens, der Entspannung. Solche Ruhepausen wo man einfach mal durchatmen kann, brauchen auch wir immer wieder in unserem Leben. Das sind meistens auch Zeiten, wo man ein bisschen herunterfährt, wo man nachdenkt, vielleicht auch eine Standortbestimmung vornimmt und sich fragt, was ist gewesen bis jetzt und wo komme ich her und wohin will ich gehen? Es ist immer wichtig und gut, wenn wir darüber nachdenken, was so der nächste und übernächste Schritt sein wird. Oder visionärisch zu leben, sich Gedanken zu machen über gewisse Ziele, Pläne zu schmieden, ist eigentlich eine gute Sache. David erlebt also zu diesem Zeitpunkt seiner Geschichte so eine Ruhephase und er fängt an zu träumen. Und in 2. Samuel 7 lesen wir den ersten Satz. Und es geschah, als der König in seinem Haus wohnte und der Herr ihm ringsumher Ruhe verschafft hatte vor all seinen Feinden. Goliath ist tot, Saul ist tot, die Philister besiegt, die Lade in der Stiftshütte platziert. Da sagte der König zum Propheten Nathan: Siehe doch, ich wohne in einem Haus aus Zedern, während die Lade Gottes in dem Zelt wohnt. Mit anderen Worten, Gott hat mich gesegnet. Er hat seine Verheißung erfüllt. Ich bin jetzt wirklich König und ich wohne in diesem tollen Palast. Kannst du das Zedernholz riechen, Nathan? Mir geht's gut. Gott hat so viel für mich getan. Ich will so gerne jetzt auch etwas für ihn tun. Ich will ihm ein Haus bauen. Das ist doch eine sehr gute Absicht. Ich will Gott ein Haus bauen. Es kann doch nicht sein, dass ich hier in diesem tollen, zedernhaus getäfelten Kanzleramt wohne, während Gott bei Sturm und Wetter draußen in einem Zelt campt. Ist das primitiv? Gott ein Haus bauen zu wollen oder anzubieten, eine Immobilie für einen Gott, der eigentlich außerhalb dieser sichtbaren Welt in seiner Herrlichkeit wohnt. Natürlich hatte Gott keine Angst, natürlich hatte David keine Angst, dass Gott sich irgendwie eine Lungenentzündung da holen könnte. Das wusste er sehr wohl, dass nicht einmal der Himmel, das Universum, die Herrlichkeit und Größe Gottes fassen kann. Auch war seine Absicht, jetzt Gott ein Haus bauen zu wollen, nicht motiviert von Egoismus. Er hatte nicht den Wunsch, sich selbst einen Namen zu machen, so wie manche Könige sich mit einem gigantischen Bauwerk verewigen wollten, wie zum Beispiel der Bayernkönig, der Märchenkönig Ludwig II., ich glaube, der hat 3 Schlösser gebaut. Ich glaube nicht, dass das so bei David war. Er wollte wirklich, dass durch dieses Bauwerk Gottes Name erhöht wird. Er hatte diesen Wunsch, dass das Zeichen der Gegenwart Gottes ganz nah bei ihm wohnt, und zwar in einem schönen Haus. Das ist doch nicht verwegen. Ein Haus für Gott, das passt zu Gott, denn Gott passt sich uns an. Diese Wahrheit wird nirgends so deutlich gezeigt als in seinem Sohn Jesus Christus. Gott hat in Christus gezeigt, dass er auf uns eingeht, dass er bereit ist, sich für uns zu ändern. Die zweite Person der Gottheit wird Mensch. Und wir gehen mit Riesenschritten diesem Festtag zu, wo wir genau das feiern werden, Weihnachten. Natürlich ist ein Haus zu klein für Gott, aber Gott passt sich uns an, damit wir uns ihm nahen können. Und so bespricht David also seine Träume, seine Pläne, seine Absichten mit seinem Freund und Pastor Nathan. Und Nathan ist begeistert von der Idee. In Vers 3 sagt er: Geh hin, tu alles, was du im Herzen hast, denn der Herr ist mit dir. Und ich muss euch ehrlich sagen, Pastoren lieben solche Momente wie diesen. Wendepunkte, wenn jemand vom Beschenkten zum Schenkenden wird. Wie alle Pastoren wird auch Nathan einen Großteil seines Lebens mit Leuten zu tun gehabt haben, die von Gott etwas wollten, die seine Hilfe dazu brauchten, die zu ihm gekommen sind und gesagt haben: Nathan, bitte bete für mich, ich habe dieses Problem. Ist auch richtig so. Dazu sind Pastoren und Propheten da. Dass man sie fragt und sie bittet, für einen zu beten, kein Thema. Aber jetzt ist da jemand, der etwas für Gott tun will, der sich einsetzen will, der eine Vision, einen Traum hat, wie man das Reich Gottes fördern könnte. Endlich weht ein frischer Wind, ein Haus für Gott. Was könnte es Besseres geben? Also ich kann Nathan sehr gut verstehen, dass er da einfach nur sagt, wenn du für Gott etwas tun willst, dann hast du seinen Segen. Warum auch sollte ein Pastor inmitten einer Zeit, in der sich Ungehorsam und Unverbindlichkeit und Faulheit und Trägheit schon fast epidemisch ausbreiten, von einer gut gemeinten Absicht für Gott abraten? Warum sollte man in dem Fall eine nasse Decke auf ein brennendes Feuer werfen? Alle diese Begeisterung für Gott, alle diese Energie für ihn, das kann doch nur von ihm sein. Doch in jener Nacht ließ Gott Nathan innehalten. Gott beurteilt Davids gute Absicht, seinen Plan, seinen Traum in einem völlig anderen Licht als Nathan. Und so muss Nathan am Morgen wieder zu David gehen und die Baugenehmigung zurückziehen. Wir lesen ab Vers 4. Aber in der folgenden Nacht kam das Wort Jahwes zu Nathan: Geh zu meinem Diener David und richte ihm aus. So spricht Jahwe: Du willst mir ein Haus bauen, in dem ich wohnen soll? Seit ich die Söhne Israels aus Ägypten herausführte, habe ich noch nie in einem Haus gewohnt, sondern bin bis heute in einer Zeltwohnung umhergezogen. Habe ich während dieser ganzen Zeit jemals von euch verlangt, mir ein Haus aus Zedernholz zu bauen? Von keinem der Führer Israels, denen ich aufgetragen hatte, mein Volk Israels zu weiten, habe ich so etwas verlangt. Darum sollst du meinem Diener David ausrichten: So spricht Jahwe, der Allmächtige. Ich selbst habe dich von der Schafherde weggeholt und dich zum Herrscher über mein Volk Israel gemacht. Und wohin du auch gegangen bist, bin ich bei dir gewesen und habe alle deine Feinde vor dir beseitigt. Ich habe deinen Namen berühmt gemacht. Du wirst zu den Großen der Erde gezählt. Ich habe meinem Volk Israel eine Heimat gegeben, ein Land, in dem es sicher leben kann und nicht mehr zittern muss. Böse Menschen werden es nicht mehr unterdrücken wie früher. Und auch noch zu der Zeit, als ich Richter über mein Volk Israel einsetzte. Ich habe dir Ruhe vor all deinen Feinden verschafft. Und nun kündigt Jahwe dir an, dass er dir ein Haus bauen wird. Wenn deine Zeit abgelaufen ist und du gestorben bist, werde ich dir deinen eigenen Nachkommen auf den Thron folgen lassen und seine Herrschaft festigen. Der wird dann ein Haus für meinen Namen bauen und seinem Königtum werde ich ewigen Bestand geben. Ich werde sein Vater sein und er soll mir Sohn sein. Wenn er Unrecht begeht, werde ich ihn mit menschlicher Rute und auf menschliche Weise züchtigen. Aber meine Gnade entziehe ich ihm nicht, wie ich sie Saul entzog, den ich vor dir beseitigt habe. Dein Königshaus und deine Königsherrschaft sollen für immer vor mir Bestand haben. Dein Thron steht fest auf ewig. David hatte eine gute Absicht. Herr, ich will dir ein Haus bauen. Und er bekommt eine klare Absage. Gott sagt nein. Nein, David, ich werde dir ein Haus bauen. Und ich denke, diese Antwort musste David sicherlich erstmal verdauen. Ein Tag davor hat Nathan gesagt, der Herr ist mit dir, David, setz deine Pläne um und jetzt folgt dieser Rückzieher. Sorry, David, ich war zu vorschnell. Gott hat einen anderen Plan. Hier haben wir ein sehr gutes Beispiel dafür, wie auch wir Pastoren und Propheten auch falsch liegen können, wenn wir Gott nicht vorher fragen. Als ich diese Geschichte letzte Woche las, da musste ich denken, wie oft, Johann, hast auch du schon mal vorschnell einen Rat gegeben, ohne vorher wirklich Gott um Rat gefragt zu haben? Nur weil uns eine Idee großartig und gottesreich fördernd erscheint, heißt das noch nicht, dass sie auch Gottes Idee ist oder Gottes Plan entspricht. Und da ist es so wichtig zu lernen, vorher im Gebet Gott zu fragen. Herr, was ist deine Meinung in dieser Sache? Zeig uns, in welche Richtung es weitergehen soll. Lass uns deinen Plan erkennen und verhindere, dass wir in eine falsche Richtung gehen. Was meint ihr, warum wir auch in diesen letzten Monaten immer wieder im Gebet auch dieses Bauhofvorhaben, was wir hier haben, dieser kleine Anbau, warum wir das im Gebet immer wieder vor Gott gebracht haben? Es ist wichtig, auf Gott zu hören. Nimm dir also erstmal Zeit und bete für einen Plan. Nathan war an dieser Stelle einfach ein bisschen vorschnell gewesen. Zwar war die Idee Davids wirklich gut, aber es war nicht Gottes Idee. Wenn dann Gott Nein sagt, dann ist das manchmal gar nicht so einfach anzunehmen. Und trotzdem finde ich es so ergreifend hier, wie Gott hier nicht einfach nur ein kaltes Nein sagt. Diese klare Absage von Davids Plan ist kein kaltes Nein. Denn Gott fügt diesem Nein eine wunderbare Verheißung hinzu. David, du willst mir ein Haus bauen? Vergiss es. Ich werde dir ein Haus bauen. Das Königreich, das ich hier aufbaue, besteht nicht darin, was du für mich tust, sondern darin, was ich durch dich tue. Ich bin es, der hier baut, nicht du. Vergiss das nicht, David. Und übrigens, der Tempel, den du bauen willst, der wird gebaut werden. Wenn du gestorben bist, werde ich eine Nachkommen von dir aufkommen lassen. Der wird ein Haus für meinen Namen bauen. Deine Pläne, deine Vision werden verwirklicht werden, David. Aber nicht durch dich, sondern durch deinen Sohn. Also die Botschaft, die Nathan David übermittelt, ist beherrscht von der Schilderung dessen, was Gott getan hat, was Gott tut und was Gott noch tun wird. Gott ist das Subjekt dieser zahlreichen Verben, Tätigkeitswörter dieser Botschaft. Und diese ganzen Verben, die tragen die Handlung. Aber Gott ist das Subjekt. Auch wenn Gott Nein sagt zu Davids Absicht, bestätigt er trotzdem hier seinen Traum, seine Vision. Aber nach Gottes Timing und nach seiner Weise wird sich diese Vision erfüllen. Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, Nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen erfüllt Gott. Unser Text hier bestätigt genau diese Wahrheit. Wenn wir mit einer Bitte, und hinter einer Bitte steckt ja klar auch der Wunsch, wenn wir mit einer Bitte vor Gott kommen, dann ist das im Grunde immer auch eine Art Frage, auf die Gott entweder Ja oder Nein antworten kann. Und Nein ist auch eine Antwort. Manchmal sagen wir, ja, Gott antwortet nicht. Er hat mein Gebet nicht erhört. Nun, keine Antwort kann auch eine Antwort sein. Und manchmal sagt Gott Nein. Das kommt durchaus vor. Gar nicht so selten. Aber wenn Gott unsere Wünsche und Träume nicht erfüllt, hat er etwas Besseres mit uns vor. Und da sind wir gefragt, manchmal einfach loszulassen und ihm zu vertrauen. Und das kann sehr hart sein. Vor allem, wenn Gott jemand anderen einsetzen wird, um das zu erreichen, was wir für unser Ziel gehalten haben. Aber schauen wir uns mal an, wie David reagierte. Was ist seine Antwort auf Gottes Absage? Es ist eine demütige Antwort, die mit zwei Begriffen zusammengefasst werden kann. Dank und Anbetung. 2. Samuel 7,18. Da ging David in das Zelt, setzte sich vor Jahwe nieder. Wow. David begibt sich in die Gegenwart Gottes. Vermutlich setzte sich David vor die Bundeslade, das Zeichen der Gegenwart Gottes. Und indem er sich setzte, gab er seine königliche Initiative auf, sagte er der königlichen Autorität ab, etwas tun zu wollen jetzt für Gott. Er verlässt den Fahrersitz und er tritt bewusst und ehrfurchtsvoll Gott gegenüber seinem König. David demütigt sich vor Gott. Er rebelliert nicht, sondern unterstellt sich Gottes Absichten und Plänen und sagte, wer bin ich schon, Jahwe, mein Herr? Und was bedeutet meine Familie, dass du mich bis hierher gebracht hast? Statt den Bettel hinzuschmeißen und wie so eine beleidigte Leberwurst sich zurückzuziehen, wirft David einen Blick auf sein Leben. Und er kommt ins Danken und Loben. Und das möchte ich uns hier auch empfehlen. Setz dich mal in aller Ruhe hin und wirf einen langen Blick auf dein kurzes Leben. Und frage dich, wer bin ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich, dass ich in einem der reichsten Länder der Welt lebe, in dem Frieden und Glaubensfreiheit ist und ein Haus besitze und eine Arbeitsstelle habe oder Rentner bin, weil ich viele Jahre gearbeitet habe und ein Auto fahre und in den Urlaub gehen kann, während andere vielleicht auf der Flucht sind? Wer bin ich eigentlich, dass ich mich morgens an einen gedeckten Frühstückstisch setzen kann und dazu auch noch 3 Mahlzeiten jeden Tag habe, während andere hungern müssen? Wer bin ich eigentlich, dass ich in einer Familie aufgewachsen bin, die mich liebt und die mich ermutigt und die mich bestätigt? Wer bin ich, dass ich Kinder habe und erleben darf, wie sie aufwachsen? Wer bin ich, dass ich schon früher kennen durfte, wer Gott ist und wie sehr er mich liebt, während so viele Menschen diesen Gott einfach nicht kennen. Wer bin ich, dass ich jeden Sonntagmorgen in einen Gottesdienst gehen kann, während in so vielen Ländern meine Glaubensgeschwister verfolgt werden und sich nur versteckt im Untergrund versammeln können? Wer bin ich eigentlich, dass es mir derart gut geht? Traum hin, Traum her, David. Ich bin ein gesegneter Mensch. Und dafür danke ich dir, Gott. Dankbarkeit ist ja nicht nur das, was man uns so als Kinder beigebracht hat und was wir unseren Kindern dann beigebracht haben. Ich habe meinen Kindern immer gesagt, ihr müsst dankbar sein, und ihnen öfters zugeflüstert, wenn sie mal etwas bekommen haben. Und das sagen wir. Und dann haben die gleich Danke gesagt. Und wehe, wenn sie es nicht gesagt haben. Aber danken ist das doch nicht nur so eine Formsache, eine kulturelle Geschichte, die uns hier eben geprägt hat. Wir sind ja alle zivilisiert, und wenn man etwas bekommt, dann sagt man Danke. Die man dann so einfach tut, ohne viel darüber nachzudenken, sondern eigentlich ist Danken eine Haltungssache, eine tiefe Einstellung des Herzens. Machen wir mal einen kleinen Test. Was hast du gedacht, als du heute Morgen in diesen Gottesdienst gekommen bist? Wen werde ich heute treffen? Wer wird den Lobpreis leiten? Wird Jo ein Predigen oder vielleicht anders jemand? Wird es zu laut oder zu leise sein? Was hast du gedacht? Solche Gedanken sind nicht schlecht, egal wie wir sie formulieren, aber sie fördern eher unser Anspruchsdenken oder unsere Anspruchshaltung und vielleicht weniger unsere Dankeshaltung. Die Wahrheit ist, selbst wenn wir bis zum Ende unseres Lebens nicht mehr empfangen würden als das, was wir bisher empfangen haben, dann hätten wir jeden Tag allen Grund zum Danken. Wir sind überreich beschenkt. Und deshalb, lasst uns dankbare Menschen sein. Ich habe diese Woche auch eine E-Mail bekommen von der Miriam. In 2 Wochen feiern wir Erntedankfest. Macht euch mal Gedanken, wofür sind wir wirklich dankbar? Und lasst uns dem Ausdruck geben. Lasst uns danken für das Leben und die Luft, die wir atmen, und die Gesundheit und die Kraft und die lieben Menschen um uns herum und die Familie und die Freunde und unser Zuhause und unsere Gemeinde. Es gibt so viel, was man da erwähnen könnte. Wir konzentrieren uns so oft auf das, was wir haben wollen, und so selten auf das, was wir bereits haben. Mach dir immer wieder bewusst, was du schon alles hast, und sei dankbar. Denn wenn wir klagen, dann spielen wir eigentlich Gottes Segnungen herunter. Wir konzentrieren uns auf die negativen Sachen und beginnen dann, die Sachen schlecht zu reden, und dann wundern wir uns, dass wir eigentlich ständig schlecht drauf sind. Also, ich habe es ja hier schon öfters bekannt. Wenn es etwas gibt, was ich wirklich nicht leiden kann und was ich hasse, sind Staus. Und ich gebe dem Prediger recht, der mal gesagt hat, hätte es damals im alten Ägypten Autos gegeben, wären Staus eines der 10 Plagen gewesen. Es wird mir immer wieder zur Versuchung, mich im Verkehr nicht aufzuregen. Und erst neulich, als wir zurückkamen aus dem Urlaub, eigentlich super Fahrt, kein Problem. Aber es kommen immer wieder diese Situationen. Ja, es gibt ja in Spanien und in Frankreich diese Mautstellen auf der Autobahn, ja, wo man also zahlen muss. Und wie es so kommen muss, egal welches Band ich wähle oder wo ich mich anstelle, um an diese Automaten zu kommen, um einen Obolus da zu entrichten sozusagen, ich stehe immer in der falschen Schlange. Es ist immer so, dass dann der Automat nicht funktioniert, dass die Schranke nicht aufgeht, dass da einer ist, der seine Kreditkarte nicht reinstecken kann oder nicht genug Geld hat oder wie auch immer. Oder wie Reinhard May das so schön besingt in einem Lied, warum bin immer ich in der Spur, die gerade steht, wenn es in allen anderen Spuren zügig weitergeht. Und wenn ich die Spur gewechselt habe, warum steht dann meine neue Spur und in der alten geht's voran? Warum passiert immer nur alles mir? Murphys Gesetz. Ich hasse es, vor diesen blockierten Zielen zu stehen, wenn die Schranke nicht aufgeht und es nicht vorangeht. Und meine Kinder sagen dann hinten, der trägt dich nicht auf. Es ändert sich nichts, wenn du dich aufregst. Und sie haben ja recht. Weil wenn ich mich aufrege, dann kannst du richtig so hören, wie die Segnungen dann so hinten runterfallen. Ja? Die Atmosphäre ist gekippt im Auto. Viel besser wäre es, wenn ich mich in dem Augenblick erinnern würde, ich stehe zwar hier im Stau, aber ich habe ihn nicht verursacht. In dem Sinne, ich bin nicht in einen schlimmen Unfall verwickelt. Dafür kann ich doch nur danken, oder? Ich weiß schon, nächstes Mal werden Sie jetzt hier meine Predigt zitieren, meine Kinder, wenn Sie im Auto sitzen. Aber das ist das Los von Nathan. Aber ich möchte hier schon von David lernen. Das ist mein Anliegen. Deshalb kommen wir und hören Predigten jeden Sonntag. Wenn du vor einem blockierten Ziel stehst, werde nicht zornig, krieg dich nicht auf, Johann, sondern wie wäre es mit Danksagung? Loben zieht nach oben, danken schützt vor Wanken. Ja? So heißt es. Und loben heißt wirklich, sich auf das Positive zu konzentrieren, das zu sehen, was da ist und Gott dafür zu danken, ihn zu loben dafür. Das macht David uns hier vor. Er betet Gott an, sogar in dem Moment, der für ihn eigentlich eine große Enttäuschung gewesen sein muss. Er dankt Gott, er betet Gott an inmitten eines zerbrochenen Traumens. Dank und Anbetung, das ist seine Antwort auf Gottes Nein. Lasst uns einfach noch diese Verse lesen, diesen Lobpreis, den er hier auch ausspricht ab Vers 19. Und das, was dir noch, und das war dir noch zu wenig, mein Herr Jahwe. Du hast sogar Zusagen gemacht, die noch meinen fernen Nachkommen gelten. Und das für jemanden wie mich, Herr Jahwe. Das heißt hier eigentlich wörtlich in diesem Vers. Nochmal zurück, das Wörtliche bitte. Nee, vor. Da haben wir es, wörtlich. Und du hast sogar über das Haus deines Knechtes auf ferne Zukunft hingeredet. So heißt es im Urtext. Und dies als Weisung für Menschen, Herr, Herr. Behalte das mal so im Hinterkopf, diese Aussage. Was soll David da noch weiter sagen? Du kennst ja deinen Diener, Herr Jahwe. Weil du es versprochen hattest und weil es dein Wille war, hast du all das Große getan, um es deinen Dienern erkennen zu lassen. Darum bist du groß, Jahwe, mein Herr. Niemand ist dir gleich. Nach allem, was wir gehört haben, gibt es keinen Gott außer dir. Und welches Volk gleicht deinem Volk Israel? Es ist die einzige Nation auf der Erde, die Gott aus der Sklaverei befreit und zu seinem eigenen Volk gemacht hat. So hat er sich einen Namen gemacht und für dieses Volk große und furchterregende Dinge getan. Aus Ägypten hast du es erlöst und hast andere Nationen samt ihren Göttern vor ihm vertrieben. Für alle Zeiten hast du dir Israel zu deinem Volk gemacht und du selbst, Jahwe, bist sein Gott geworden. Und nun, Jahwe, mein Gott, lass die Zusage, die du deinem Diener und seinen Nachkommen gemacht hast, für immer gültig sein und tu, was du versprochen hast. Dann wird der Name groß für alle Zeiten sein und man wird sagen, Jahwe, der Allmächtige, ist Gott über Israel und auch das Königshaus deines Dieners David wird vor dir bestehen. Denn du, Jahwe, allmächtiger Gott Israels, du hast dem Ohr deines Dieners offenbart, ich werde dir ein Haus bauen. Darum hat dein Diener sich ein Herz gefasst, so zu dir zu beten. Und nun, Jahwe, mein Herr, du allein bist wirklich Gott und deine Worte sind Wahrheit und du hast deinem Diener all das Gute versprochen. So lass es dir nun gefallen und segne bitte das Königshaus deines Dieners, dass es für immer vor dir bestehe. Davids Lobpreis zeigt uns durch seine Wortwahl, wie gut er eigentlich zugehört hatte, als Nathan ihm Gottes Wort verkündigt hatte. Denn jetzt spricht er nicht mehr von dem, was er für Gott tun will, sondern er spricht Gott als denjenigen an, der etwas für ihn getan hat und gerade tut. Er preist das Handeln Gottes. Er nennt Gott beim Namen Gott, Herr, Jahwe, Herr, Herr der Herrscharen. Er ist einfach erfüllt von Gott und er betet Jahwe an als den souveränen, allwissenden, treuen, gnädigen, allmächtigen, wahrhaftigen, erlösenden Gott. Und dann endet das Kapitel mit den Worten, denn du, Herr Jahwe, du hast es gesagt und mit deinem Segen wird das Haus deines Dieners für immer oder ewig gesegnet sein. Welch eine Zukunft! Das Haus Davids auf ferne Zukunft hin gesegnet als Weisung für die Menschen, wie wir das gehört haben im Vers 19. Was heißt das eigentlich? Da wird doch ganz eindeutig der Scheinwerfer der Prophetie weit über Salomo, der dann als der leibliche Sohn Davids den Tempel bauen wird, hinausgestrahlt. Diese Verheißung geht weit über Davids Sohn und Nachkommen Salomo hinaus. Durch welche Nachkommen Davids kam dieser Segen für die Menschen in die Welt? Wer hat den Plan vollendet? Der Sohn Davids. Wer ist der Sohn Davids? Jesus Christus. Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. So hat man ihm zugerufen. Und im letzten Kapitel der Bibel, in Offenbarung 22, 16, sagt Jesus, ich bin der Nachkomme Davids, der Spross aus seinem Wurzelstock. Ich bin der helle Morgenstern. Meine Lieben, Gott baut sein Haus. Stein auf Stein. Der Eckstein, der alles trägt und hält, das ist unser Herr Jesus Christ. Durch ihn wird das Haus Gottes fertiggestellt, bis alles vollendet ist. So heißt es in einem Lied von Gerhard Schnitter. Die vollständige Bedeutung dieser Verheißung, dein Thron steht fest auf ewig, wird also endgültig erst in Jesus Christus, dem wahren Sohn Davids, sichtbar. Jesus ist der Sohn, wie er David verheißen wurde. Er, Jesus, ist es, der das Friedensreich errichtet. Mit Jesus zog Gott eigentlich in unsere Welt wirklich ein. Er wurde in Bethlehem geboren, so wie David. In Jesus erfüllen sich alle Hoffnungen, erfüllen sich alle Träume. Gott will nicht dauerhaft in Häusern und von Stein und in Tempeln wohnen, sondern wo will er wohnen? In deinem Herzen. Und die Geschichte des Neuen Testaments vollendet die Geschichte von David. In 1. Korinther 6, Vers 19 heißt es, ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes. Und wenn Jesus Christus in deinem Herzen wohnt, bist du ein Tempel des Heiligen Geistes. Und dann hast du eigentlich das Glück deines Lebens gefunden. Und du wirst nie wieder aufhören können, diesem Gott zu danken und ihn anzubeten für das, wer er ist und was er getan hat. Lass uns noch eine ganz kurze Zeit der Stille haben. Und lass uns so wie David in Gedanken uns einfach vor Gott hinsetzen. Und ich möchte dich ermutigen, ihm zu danken für die vielen Segnungen in deinem Leben. Vielleicht auch trotz vieler unerfüllter Wünsche und Träume. Versuch ganz konkret im Stillen an mindestens drei Dinge zu denken, wofür du heute an diesem Tag dankbar bist. Wer bin ich, Herr, dass du mich so gesegnet hast? Und dann bete Gott an für das, wer er ist. Und dafür, wie er uns in Jesus Christus, dem Sohn Davids, erlöst hat und uns zu seinem Tempel gemacht hat.